Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Wir machen jetzt im zweiten Jahr unseren Podcast und noch haben wir ja richtig viele Ideen und Energie und Lust auf mehr Folgen. Und ich bin dann mal gespannt, wie es, wenn es soweit kommt, im verflixten siebten Jahr werden wird.
Okay.
Ob unser Podcast dann in eine Krise rutscht, weil uns die Mythologie ausgeht. Na, so weit wird es nicht kommen.
Die Mythologie ausgehen, das ist natürlich auch genial.
Es gibt einfach keine Mythen mehr auf dieser Welt.
Ein bisschen durch, ab genau. Geht. Dann machen wir nächsten Podcast.
Ja. Ja, Ende. Ja, hier, genau. Ist alles vorbei. Dieser Spruch, das verflixte siebte Jahr, das ist ja so im Volksmund oft in Bezug auch auf Beziehungen oder speziell auch die Ehe angewandt.
Ja.
Und ich musste auch nochmal nachschauen, der...
Es gibt einen Film.
Ja, genau, es gibt einen Film und der ist super bekannt.
Der ist schon ewig alt auch.
Der ist von Billy Wilder, berühmter amerikanischer Regisseur aus den 50er Jahren, der heißt einfach das verflixte siebte Jahr. Und in diesem Film ist auch diese super berühmte Szene mit Marilyn Monroe.
Ach was, mit dem Kleid?
Exakt.
Nein,
doch,
echt?
Wo ihr das Kleid hochgewirrt wird, weil sie auf so einem Gitter steht. Ja, und es geht eben um einen erfolgreichen Geschäftsmann, der, weil diese von Marilyn Monroe gespielte Nachbarin einzieht und seine Frau und sein Sohn gerade im Sommerurlaub sind, der dann halt quasi im siebten Jahr seiner Ehe ich will nicht sagen schwach wird, aber zumindest mal in Verführung gerät, dann doch irgendwie dieser Frau schöne Augen zu machen. Also und anscheinend dieser Ausdruck, dass eigentlich ist es auch ein Mythos fast schon,
nee, ist voll der
dass
Mythos.
Im siebten Jahr angeblich gerade Ehen kriseln, der wird anscheinend in diesem Film auch von einem Psychiater oder einem Psychologen so formuliert. Aber das ist keine wissenschaftliche These, sondern das stammt aus diesem Film.
Also ich kenne eher so biologische Erklärungen für, wie lange man verliebt ist. Und zwar scheinbar ist man maximal 4 Jahre verliebt. Und das hat ein bisschen damit zu tun, scheinbar. Also ich meine, Liebe ist eh ein komplexes Phänomen, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass ab, wenn das Kind dann ein gewisses Alter erreicht hat, kommt die Frau auch ohne den Mann klar. Also das ist scheinbar so ein biologischer, evolutionsbiologischer Erklärungsversuch, dass du musst halt so lange verliebt sein noch in den Partner, bis es alleine geht.
Ja, aber Ehe heißt ja dann, sich immer wieder in denselben Menschen neu zu verlieben.
Ach so.
Und eine erfolgreiche Ehe wahrscheinlich schon. Und es gibt ja auch durchaus Paare, hört man immer wieder so, die nach 50 Jahren oder sogar nach 70 Jahren nochmal sich neu das Ja-Wort geben. Also es ist nicht hundertprozentig so. Die Frage ist eben, ist ja die Frage nach der Monogamie oder inwiefern sind wir Menschen für eine Zweierbeziehung gemacht, für eine Paarbeziehung? Sicherlich, die Scheidungsrate sagt was anderes in allen westlichen Industrienationen.
Ja,
ich glaube, mittlerweile wird ja fast jede zweite Ehe geschieden.
Also ich habe mal gehört, wer in der Akme ist quasi und nicht verheiratet ist, der hat statistisch gesehen schon die erste Scheidung vermieden. Ich finde es mit dem 7, also ich will erst mal kurz was zu 7 sagen, also ich finde das natürlich schon wieder viel zu verdächtig. Also warum? Ja. Weil 7, das ist, also ich habe auch so ein paar Sachen jetzt nachgelesen über die Zahl 7 und da steht dann halt so ein Quatsch wie, dass sich die Zellen des Menschen so ungefähr alle 7 Jahre erneuern. Und dann ist ja ungefähr alle 7, okay? Das hat man sich jetzt halt so schön hingerundet, wie man es will, weil hätten wir jetzt irgendwie aus irgendwelchen mythologischen Gründen oder aus irgendwelchen historischen Gründen, würden wir die Zahl 8 anhimmeln, dann würden wir halt vielleicht sagen, weil es sind ja 7,5 Jahre oder sowas, oder ich weiß es nicht, oder 6,5. Und dann wird man
ist halt im anders,
weil ich finde, da biegt man sich schon sehr viel so zurecht, wie man es gern hat.
Ja, klar.
Und also ich finde, noch bei der Zahl 7, ich habe das auch noch mal kurz recherchiert. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, oder wir haben auch oft über 9 bei der nordischen Mythologie.
Mhm.
Und 7. Und 7 ist natürlich, ist sehr klar, also es ist eine Primzahl. Ich finde natürlich, eine 7, das Symbol hat auch eine gewisse Ästhetik. Aber 7 ist einfach 4 plus 3.
Stimmt.
Ja, und es ist auch 6 plus 1, aber 6 plus 1 spielt keine Rolle.
Ja.
Aber das Tolle an 4...
Oder 5 plus 2.
Ja, genau. Und 10 minus 3 können... Ja,
ich wollte bei Primzahlen
bleiben. Ich weiß, wie man es die 7 Jahre vollkriegt. Genau. Nee, also 4 plus 3, daran ist besonders, dass 3 ist halt die Dreifaltigkeit. Mhm. Und 4 ist ja auch irgendwie eine wichtige Zahl. Also zum Beispiel jetzt bei uns 4 Himmelsrichtungen.
Für
aber es gibt 4 Elemente auch.
Ja, zum Beispiel. Genau.
Und deswegen, das kommt so ein bisschen im Mittelalter. Die Zahl 7, die ist so perfekt. Und 12 ist dann wiederum 4 mal 3. Deswegen ist 12 eine wichtige Zahl. Und 7. Gut,
diese ganze Zahlenmystik, die kommt ja auch so aus der Spätantike, so diese Neuplatoniker und dann die Pythagoreer, die haben da auch sehr viel mit Zahlen versucht, die Natur zu erklären.
Interessant, weil der Tonleiter der auch 7 Töne.
Genau, das ist ja auch, stammt auch tatsächlich aus der pythagoreischen Philosophie. Ja, die 7, weil du gerade 3 gesagt hast, also wir haben ja auch oft eine Dreiteilung in der griechischen Mythologie, zum Beispiel die Aufteilung Himmel oder Erde, sagen wir mal, die Oberwelt, Wasser und die Unterwelt zwischen Zeus, Poseidon und Hades, den drei
Brüdern. Ja, man hat ja auch immer dieses mit diesen Generationen.
Ja, genau.
Also das Uranus und Kronos und
also Laertes, Odysseus und Telemachos.
Sowas, genau. Ja. Nee, es ist deswegen die Zahl 7 und das also ich wird glaub, schon 7 oft... Also, weißt du, woher es kommt ursprünglich? Oder was? Es gibt verschiedene Theorien, aber die, die am meisten Sinn macht, ist, dass, weil es gibt es in verschiedenen Kulturen, vor allem bei den Babyloniern, von denen kennt man es schon. Und das Stichwort ist Wandelsterne. Wandelsterne
also
sind
Planeten.
Ja, Planeten.
Und 7 hat man gesehen.
Genau, 7 sieht man mit bloßem Auge.
Ja.
Und deswegen hat das hat man bemerkt und deswegen kam es einem wie ein göttliches Zeichen vor, dass es irgendwie 7 ist. Und daher kommt es ja immer noch mit der Woche, alles, was wir 7 Wochentage haben. Das hat auch alles mit diesen 7 Wandelsternen zu tun.
Da haben wir ja schon eine Folge zu gemacht, zu den Planeten, die wandelnden Götter, oder wandernden Götter haben wir es genannt.
Genau, Wandelstern finde ich ein sehr schöner Begriff
auch. Ja, Planetes kommt ja auch aus dem Griechischen. Planeomai heißt so viel wie umherirren. Da ist ja dann...
Planeomai, hey, ich werde bald noch altgriechisch, weil das steckt da auch wieder das Meinomai drin, oder?
Das ist eine ähnliche Endung, genau.
Genau.
Also das ist eine Mediumform. Ah, es gibt im Griechischen nicht nur ein Aktiv und ein Passiv, sondern noch eine Zwischenform Medium. Und Planeoma heißt so viel wie umherirren, umherwandeln. Übrigens ist davon dann eine weitere Stammform. Plankton, die wird auch auf Odysseus angewandt. Er wurde viel auf dem Meer umhergetrieben und daher kommt das Plankton, diese Kleinstlebewesen, die ja auch im Meer...
Es gibt auch Planken vom Schiff, die auch so...
Das ist dann wieder ein deutscher Begriff,
genau. Okay.
Nee, aber vom Griechischen kann man sich schon sehr viele Fremdwörter herleiten. Das ist schon sehr cool.
Ja.
Ich glaube, 7 steht eher für so eine Zahl, die halt, also klar, 5 Finger haben wir. Das ist für uns noch so relativ überschaubar. 10 vielleicht auch noch, aber 7 wird langsam mehr. Und es deutet halt auf eine längere Zeit hin, wenn man jetzt mal 7 Jahre als Maßstab nimmt. Und da ist dann irgendwann eben so, dass vielleicht in so, wenn wir jetzt mal wieder zurück auf diese Ehe oder Beziehungen im Generellen, können wir auch drüber reden, kommen, dass da eben dann manches sich vielleicht, wenn man es jetzt fies ausdrückt, verbraucht hat, vielleicht wiederholt, aber eben auch natürlich schon eine gewisse sehr tiefe Bindung da ist. Und es ist ja, wird ja oft auch so gesagt, dass je länger man mit einem Menschen zusammenlebt, vielleicht es auch umso schwieriger wird, aber vielleicht ist es auch umso weniger Wille dabei, also sich noch von dem zu trennen. Also vielleicht ist deswegen dieses verfliegste 7. Jahr nochmal so ein, es ist halt nicht das 3. Jahr, sondern es ist halt das 7. Jahr. Es braucht schon ein bisschen Zeit.
Ja, okay, das kann, also, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie so, das ist so nicht zu lang und nicht zu früh, irgendwie sowas dazwischen. Ja. Ich finde es ja eher immer interessant, dass es, wie viel Witze es über, also so negative Witze es über die Ehe gibt.
Okay, du bist ja der Witze-Experte, dann lass mal hören.
Nee, jetzt gerade fällt mir keiner ein. Ich denke immer nur an diesen Film The Professor mit Johnny Depp.
Mir fällt gerade tatsächlich ein Witz ein, den habe ich neulich gesehen.
Okay, endlich.
Warte, über die kommt's. Ehe. Also es sitzt
Folge
halt
68 oder was ist 69? Uwe, erzähl das erste Mal einen Witz.
Ich kann mir einfach keine Witze merken. Mein Gehirn hat diese Kapazität nicht. Und zwar, Ehepaar sitzt halt im Bett, älteres Ehepaar, und dann sagt sie, du, ich kann nicht schlafen. Und dann sagt er, das Böse schläft nie.
Oh mein Gott.
Ja, das ist so ein typischer Ehewitz. Ne? So, okay, man,
ja, und da gibt es doch von Sokrates gibt es, heirate auf jeden Fall, weil entweder wirst du glücklich oder ein guter Philosoph.
Ja, wobei das wird ihm zugeschrieben,
aber ja,
das
genau.
hat er also bei Platon ist es nicht überliefert tatsächlich.
Ah ja, okay.
Wobei, Sokrates hatte ja die Xantippe,
ja, ja,
seine Frau, und die war ja anscheinend sehr zänkisch. Ich meine, man muss auch dazu sagen, Sokrates war halt auch ein Typ, der sich einfach nur draußen rumgetragen hat.
Der wird mich halt
rumgetrieben hat. Ja. Genau, und klar, der hatte keinen Bock auf sie und sie hatte keinen Bock auf ihn, und der hat halt immer so sinngemäß gesagt, so, ja, lieber hier mit euch vollquatschen auf dem Marktplatz, als zu Hause bei meiner Xantippe, dann heult die oder kaut die mir das Ohr ab.
Ja.
Da gibt es ja auch, das ist auch so ein altes Sprichwort, so eine Xantippe ist so ein,
ja, genau,
so ein Synonym für eine nervige Ehefrau. Ist natürlich alles auch sehr antifeministisch.
Ja, es ist auch sehr geprägt. Natürlich haben die Männer aufgeschrieben.
Genau.
Ich finde noch das Interessante, dass, also bei dem Film The Professor, der sagt irgendwann, Johnny Depp spielt die Hauptrolle, und irgendwann wird dann er von seiner Tochter oder so gefragt, warum seid ihr eigentlich noch verheiratet, du und Mama? Und er sagt, ja, weißt du, irgendwann bleibt man nur noch mit jemandem in einer Beziehung oder Ehe, damit man dem anderen die Schuld geben kann, dass man im Leben gescheitert ist.
Ah ja.
Und ich finde das fast
das
echt.
Das klingt so nach Schopenhauer.
Das klingt mega, stimmt. Das klingt mega nach Schopenhauer.
Diese übelste Misanthrop.
Ja, und ich habe immer das Gefühl, es ist echt so, weil ich habe auch so ein schönes Schild, das sieht aus wie so ein Ausfahrt frei halten, aber es steht Freiheit aushalten.
Ja.
Und wenn du halt nicht verheiratet bist, sag ich mal, okay, also jetzt nur in dem Beispiel, dann musst du selber die Verantwortung für dein jämmerliches Dasein führen. Und sonst kannst du immer noch sagen, ah ja, natürlich habe ich ein langweiliges Liebesleben, ich bin ja verheiratet, aber wenn du nicht verheiratet bist, dann bist du selber schuld an deinem langweiligen Liebesleben, so quasi. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn man da so einen, so einen Sündenbock hat.
Immer ein guter Blitzableiter für die Massen, ja, absolut, absolut. Sich selbst aus der Verantwortung rausnehmen, ein Stück weit in die Opferrolle, nicht zu sehr. Ja, das trägt wahrscheinlich dazu bei. Also es ist halt die Frage, ich glaube, es gibt, um es jetzt mal allgemein zu sagen, ich glaube, es gibt auch viele glückliche Ehen und glückliche Beziehungen,
genau,
die können auch lange halten. Aber umgekehrt gibt es auch viele, wo sich die Menschen irgendwann nicht mehr trauen, eine Veränderung herbeizuführen, aus Angst, also vor einer Trennung.
Wir haben immer Angst
vor Einsamkeit, genau. Und das ist dann natürlich schade, wenn solche Beziehungen noch länger andauern und keiner eben den Schritt wagt.
Aber ich finde, Veränderung ist natürlich immer schwierig. Also in allem. Also berufliche Veränderung, umziehen. Und das finde ich auch schon krass, wenn man sich mal überlegt, wenn man, nehmen wir mal die Zeit zwischen 17 und 22, da sind die meisten Menschen sind wahrscheinlich in dem Zeitraum öfters umzogen wie in ihrem restlichen Leben zusammen. Also ziehst du dann irgendwo hin zum Studieren, dann ziehst du dann nochmal woanders hin, und dann ziehst du in die nächste Stadt und dann, okay, dann kauft man sich irgendwann noch ein Häusle oder sowas. Aber was da passiert, in dem, wie viele Leute man da kennenlernt, wie viel Veränderung, da fängt man 4 neue Hobbys an, hört 8 alte Hobbys auf, das ist schon krass. Und manchmal denke ich mir dann auch, wow, also so rein auf dem Papier, und ich unterscheide da immer, weil ich mache mir immer so einen Witz und sage, ja, in den harten Fakten ist nichts passiert bei mir. Also so, weißt du, wenn man nicht umzieht und Beziehungsstatus gleich ist und so weiter, bleibt alles gleich. Aber was in einem selber passiert, ist ja, kann ja immens sein. Und ich sage immer, dass, ich finde es von Nietzsche gibt es diesen Spruch auch, dass der transzendiert sich selber. Also der verwandelt sich und wird ein anderer Mensch. So eine Nietzsche-Philosophie, dass du immer alles einreichst und neu aufbaust. Und das musst du auch mit deiner Persönlichkeit so das machen. Und ich sage manchmal schon so zum Spaß, dass ich habe mich auf dem Nachhauseweg zweimal transzendiert quasi. Also weil ich irgendwelche Erkenntnisse, weißt, ich gehe hier als Person A weg, und bis ich dann beim Umsteigen in der Mercedesstraße bin ich schon der Zweite. Also vom
Person A-Strich.
Von den Veränderungsprozessen. Und wenn man das hat, dann kann man sich natürlich auch neu verliebe in der Ehe, weil dann bin ich dann ja irgendwann irgendwie, keine Ahnung, ich bin dann Person A Strich 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 Strich, und dann ist B Strich 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 Strich, kann natürlich dann auch schief gehen, wenn man sagt so, hey, das A 27 Strich ist halt ein Arschloch. Aber ich glaube, wenn man, also allgemein, wenn man einfach weitermacht, sich zu verändern, und dann wird man halt, weißt, dann kann man, also ich meine jetzt nicht nur der Ehe, sondern in allen Beziehung. Ich finde es immer krass, wie ich mit manchen Freunden, die ich ewig kenne, und dann, man wird trotzdem nicht langweilig. Also es wird manchen langweilig, wo, man kennt es ja vom Abi-Treff, wo man denkt, okay, du redest genau das gleiche Argument wie damals.
Ja, vor 20 Jahren.
Vor 20 Jahren genau das gleiche. Und wenn jetzt jemand aber was anderes sagt und seine Meinung vielleicht auch geändert hat, es gibt ja auch Menschen, die können ihre Meinung noch ändern, obwohl sie älter sind wie 30 und männlich,
Das gibt's ja auch. Aber manche, die Playboy, die haben ja einmal ihre Meinung.
Und ich glaube halt, das Schwierige ist in einer Beziehung oder auch Ehe, dass man dann eben zusammenwächst. Ja, und also irgendwie auch zusammen bleibt. Und eben, Beziehung ist ja auch immer Arbeit.
Ich finde es dann auch.
Ja, also auch bei Freundschaften muss ich halt gucken, wenn ich mich nicht um meine Freunde bemühe, wenn ich mich nie melde, bei denen ich anrufe oder so, klar, dann wird die Freundschaft irgendwann sich immer mehr auseinanderleben.
Ja.
Und so ist dann eine Beziehung halt auch oder in der Ehe. Und wenn man natürlich dann irgendwann nur noch bei seinem Status quo bleibt, ja, und sagt, ja, ich gang halt schaffe und mehr halt Rase am Sonntag oder am Samstag, weil es am Sonntag darfst du ja nicht.
Ja.
Und du kochst halt zu Hause, ja, und dann irgendwie.
Oh. Ich merke schon, dass du im Patriarchat groß geworden bist, so wie du gerade redest. Weil ich habe gerade.
Ich hatte keine Chance.
Ja,
es gab nichts außerhalb.
Ja.
Genau, und halt die Frau sich in diese Rolle fügt, klar, dann ist da keine Dynamik, keine Entwicklung. Und ich glaube schon, dass lange Beziehungen auf jeden Fall gelingen können und auch vielleicht sogar gewinnen können noch mehr. Aber da gehört halt auch, man muss es halt zusammen machen.
Und man muss halt auch, ich finde immer bei solchen Sachen ist immer.
Man muss halt Rücksicht auf den anderen nehmen. Ne?
Ich finde auch, die Frage ist immer ich finde immer die Frage bei allen solchen Sachen ist, beide Extremen sind halt schlecht. Also was mich zum Beispiel ganz arg nervt, es gibt so Menschen, die haben gewaltfreie Kommunikation, dieses Prinzip, und wir haben sie nur die ersten drei Seiten Gläser und verstehen nicht, um was es geht so richtig. Ich habe auch nicht viel mehr, ich habe eigentlich gar nichts Gläser, aber ich kenne jemanden, wo sich auskennt. Und was mir am meisten auf den Sack geht, sind, wenn solche Leute dann kommen und mich einfach nur damit nerven, wenn sie sagen, ja, aber jetzt erzähl mir doch mal, was deine Bedürfnisse sind. Was sind denn deine Bedürfnisse? Und dann denke ich mir echt so, hey, mein Bedürfnis ist gerade einfach nicht, diese Scheiße mir anhören zu müssen. Das ist mein Hauptbedürfnis, genau. Weil die haben es nicht, die haben irgendwie denkt,
meine Bedürfnisse nicht formulieren zu müssen.
Ja, genau, weil der Mensch ist halt das bekennende Tier, das kann ich jedem mal empfehlen, GFK. Foucault, bekennende Tier, und ich möchte mich nicht die ganze Zeit bekennen. Ich möchte halt einfach auch mal kurz sagen, okay, ich habe heute einen schlechten Tag und ich gehe jetzt einfach nur Holz hacken und dann ist es wieder gut. Und ich möchte auch nicht darüber reden. Das ist alles okay.
Die GfK ist mittlerweile sehr en vogue. Die hat auch ihre guten Seiten, aber ich bin da auch so teilweise skeptisch. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht so vertiefen,
ich glaube auch, dass es viel daran liegt, dass es manche Leute nicht verstanden haben. Weil die Leute, die sich das besser mit dem Thema auskennen, die sind mir bisher noch nicht auf den Sack gegangen. Das sind eher nur so Leute, die ganz wenig darüber wissen. Und ich meine bloß das als Beispiel auch von Extremata. Ich mag es gar nicht, wenn...
Oh, schön, du benutzt den griechischen Plural.
Klar.
Extremata.
Ich bin mathematisch begabt, da sagt man das, redet man auch mal so. Also, wenn jemand gar nicht wissen will, wie es mir geht, nervt es mich. Aber wenn jemand die ganze Zeit nonstop mich fragt, wie es mir geht, und ich sage, hey, ich will gerade Fußball schauen und nicht drüber reden, wie es mir geht. Ja, aber jetzt erzähl mal, was sind deine Bedürfnisse? Nein, ich erzähl's jetzt nicht.
Also dann bist du eigentlich Fan der Gaußsche Normalverteilung. Extreme sind gut. Nee, komm, das Thema machen wir jetzt nicht auf.
Ja, ja.
Ich schlage jetzt trotzdem langsam mal den Bogen zu den, gleich kommen wir auf die 7 Jahre, zum Odysseus. Du hast gerade noch die GfK genannt.
Also ich will Odysseus noch 1:7 sagen.
Ja, dann mach
doch. Weil wenn ich dich nämlich so anschaue, habe ich es gerade nochmal so, also man muss die Leute, die den Uwe nicht sehen, der Uwe hat 2 Augen tatsächlich und 2 Nasenlöcher, 2 Ohren und 1 Mund. Kommt bei Menschen oft vor, wobei der durchschnittliche Mensch hat ja weniger wie 7 von diesen Körperöffnungen. Aber, also 7, also das ist auch ein Erklärungsgrund für die Zahl. 7, 2 Ohren plus 2 Augen plus 2 Nasenlöcher plus 1 Mund gibt 7.
Okay.
Im Schnitt hat der Mensch natürlich weniger wie 7, weil ich habe nur 1 Auge. Aber
Odin.
Zum Beispiel, Mensch. Aber nee, ich wollte es nur mal noch kurz abschließen.
Der Zyklop.
Der Zyklop ist auch ein
gut bekannter. Der hat dann ja gar keinen
Mensch,
mehr.
Genau.
Ja.
Und nee, aber das ist das, ich habe es gerade nur mal, okay, man sieht's. Nee, weil das steht
okay,
auch.
Ja, das ist das, was man beim Menschen im Gesicht halt sieht. Okay. Das
ist auch ein Erklärungsversuch, warum die Zahl 7 so wichtig ist. Ich wollte es nur ergänzt haben. Okay, ja, und jetzt reden wir über 7 Jahre in
Moment. Odysseus. Ja, genau, ich würde noch kurz. Wegen der GfK, wir hatten ja schon über Kirke gesprochen, die Zauberin, die Odysseus ja dann mit Gewalt, also er zückt sein Schwert, besiegt. Gut, er hat auch so ein Zauberkraut und so. Und Odysseus hat natürlich, also er hat immer wieder Frauengeschichten. Wir kommen jetzt gleich auf eine zu sprechen. Aber man muss natürlich grundsätzlich mal konstatieren, er ist ja die ganze Zeit eigentlich auf Heimreise. Er will ja nach Hause, nach Ithaka, seinem Sohn Telemachos und zu seiner Frau Penelope. Also ja. Odysseus ist verheiratet und tatsächlich, ich habe die Odyssee schon ein paar Mal, also einmal auch komplett gelesen und ein paar Mal immer wieder quer gelesen und so. Und ich finde schon, dass man in ihm auch eine Sehnsucht nach seiner Frau Penelope.
Ja, aber dann ist die Heimreise geht halt leider durchs Rotlichtmilieu.
Ja, genau.
So
genau.
Ein
da kann
Pech.
Er ja nichts dafür, weil der
kann
Poseidon
man auch
außen
rumfahren, weil.
Also ich glaube, er hat da kein Problem damit, dann eben auch in den 10 Jahren Abwesenheit oder in den 10 Jahren Irrfahrten auch mal hier und da sein Vergnügen zu haben. Penelope gilt ja als die Vorzeige-Ehefrau der Griechen. Und Odysseus hat dann eben, also er erzählt Penelope auch davon. Bei Kirke ist es eigentlich nur so ein erotisches Abenteuer, könnte man sagen. Und viel später, als dann wirklich die Mannschaft schon komplett tot ist, als nur noch er als einziger auf den Trümmern übers Meer im Sturm von Poseidon hinweggewegt wird.
Plankton.
Genau. Plankton heißt es in okay. im Proemium. Also herumgetrieben wurde. Da findet ihn eine weitere Nymphe, wahlweise auch Göttin, nämlich die Kalypso.
Wie findet ihn? Die
genau, also er wird an ihre Insel
okay.
angestrandet und sie findet ihn dann am Strand. Und diese Insel, die heißt Ogygia und die befindet sich mitten auf dem weiten Meer. Das sagt Odysseus auch selber, der erzählt ja seine Geschichten dann im Nachhinein selber, dass das Problem an dieser Insel ist, dass man ringsherum nur Meer sieht. Man sieht kein anderes Land.
Das ist natürlich ein Problem.
Ja, für ihn anscheinend schon.
Okay.
Ithaka liegt ja relativ nah vor der griechischen Festlandküste.
Ja, ist auch eine Insel, okay, ja.
Und also er sagt auch, an diese Insel, da kommen weder Götter noch Menschen hin.
Und Robben auch nicht.
Ja, das, dazu sagt er nichts.
Okay.
Also diese Insel scheint irgendwo ganz weit weg zu sein. Die heißt Ogygia und dort wohnt die Nymphe oder auch Göttin Kalypso. Kalypso kommt vom griechischen Wort Kalypto. Und das heißt so viel wie verhüllen, verbergen.
Okay.
Also man kann es auch übertragen, geheim halten. Ja? Also auch da merkt man, dass diese Insel irgendwie versteckt ist.
Kalypso ist übrigens auch ein Tanz oder ist nur ein Groove. Also Kalypso ist so, das ist so ein karibischer Groove. Da gibt es so ein berühmtes Jazzlied, das heißt St. Thomas.
Okay. Es gibt ja auch die Pflanze Eukalyptus, das heißt ganz wörtlich die gut verborgene oder gut umhüllte.
Ja, aber der Kalypso ist so ein typischer karibischer
okay.
Groove. Irgendwie.
Ah, vielleicht kommt daher die Kalypso aus Fluch der Karibik. Da gibt es auch diese.
Genau.
Ja, so eine Zauberin, die dann nochmal so riesengroß wird. Ich glaube, im vierten Teil oder wo taucht sie auf?
Ich weiß auch nicht, die wird so in Maschbunden und wird dann so riesengroß und glaubt, dann fällt sie zusammen durch Krebse oder sowas.
Okay, auf jeden Fall diese Kalypso, die ist Tochter des Atlas.
Ah.
Das ist der Titan, der den Himmel, das Himmelsgewölbe hebt.
Okay.
Und ihre Mutter ist die Thetis. Das ist gleichzeitig die Mutter von Achilles, dem großen Kämpfer. Die ist eine Tochter des Okeanos, also eine Okeanide, eine Meeresnymphe oder eine Meeresgöttin.
Auch wieder dann verwandt irgendwie mit der Kirke, die doch auch irgendwie von Ozeanos, oder?
Genau.
Okeanos.
Genau, bei der ist es aber die Mutter Perse.
Okay, dann ist
also die sind alle miteinander verwandt. Ja. Das ist alles ein bisschen schwierig.
Diese Geschichten.
Also, und die Kalypso wird ähnlich wie die Kirke auch als schönlockig bezeichnet und das sind halt so Standardformulierungen auch oft in der Odyssee, ja, für schöne Frauen. Also wenn sie ist dann auch eben, sie kann schön singen, genau wie die Kirke, und sie sitzt dann auch in ihrem Haus am Webstuhl, auch genau wie die Kirke.
Also perfekt.
Das ist halt so das typische Frauenbild, was
da ist. Da denke ich auch mal dran, ich denke, meine Traumfrau, ich denke immer lockige Haare und Webstuhl, ist klar.
Und dann Gesang aus dem Haus.
Ist eigentlich komisch, dass es eigentlich, ich frage mich dann, ob es so besser, wenn es jetzt im alten Griechenland, wenn es da Dating-Apps gegeben hätte, weil heutzutage sind ja die Männer immer vor den Autos so und wie so. Ja. Ich weiß gerade, wo so typisch die Frauen. Da gibt es auch.
Sind so Adjektive, die man über sich schreibt. Ich bin sehr.
Ach, das weiß ich gar nicht, aber man braucht das so. Nee, man hat ja immer so Fotos. Weil das so Fotos, so, wo man sieht, dass man irgendwie keine Ahnung, dass man welche wollen, dass man da lässt ein Buch oder was weiß ich. Aber so, ob die auf diesen antiken Dating-Apps, ob die da am Webstuhl sind.
Ich habe schöne Locken.
Ja,
man sieht
das Foto, wie es am Webstuhl liegt. Oh ja, geil.
Kann super. Auch schön singen, genau.
Ja.
Standard. Okay, also Odysseus kommt dahin, quasi als Schiffsbrüchiger, angestrandet am Meer. Und sie nimmt ihn auf. Und das ist dann auch für Kalypso später das Argument, weil sie sagt, sie hätte Odysseus ja gerettet, weil die Götter hätten das zugelassen, dass er in diesem Sturm seine ganze Mannschaft verloren hat, sein Schiff verloren hat und dann eben auf ihre Insel Ogygia angetrieben wurde. Und deswegen sieht sie da wie so eine Art Vorrecht. Und der Odysseus kann da auch erstmal nicht weg.
Ja, ich meine, nicht uneinleuchtend.
Ja, jetzt bleibt er dann da tatsächlich 7 Jahre. Also von diesen 10 Jahren Irrfahrt ist der Odysseus 7 Jahre bei der Kalypso gefangen, weil er da nicht wegkommt.
Ja, das ist so wie quasi, das ist das, die Mercedesstraße des Mittelmeers. Also wenn ich ja hier herfahre zu dir, dann bin ich ja auch immer die Hälfte der Zeit der Anreise gefangen in dieser U-Bahn-Haltestelle. Ich habe gerade nur noch
okay, so... Okay, aber hey, Mercedesstraße, für alle, die nicht aus Stuttgart kommen, das ist auf einer Brücke und ja, liegt direkt genau. Über dem Neckar. Also es gibt schlimmere Ecken.
Aber da gibt es keine...
da kannst du auf den Fluss schauen, da kannst du in die Weinberge gucken, hoch zum
Fernsehturm. Keine schönlockigen Frauen, die am Hilfstuhl sitzen, gibt es da nicht. Ja, und was ich gerade irgendwie weiß, ich weiß, das ist vielleicht wieder völlig unangebracht, aber ich habe gerade so eine Vorstellung, wie diese Insel ist. Und ich stelle mir gerade einfach eher nur so eine kleine Sandbank vor, was halt jetzt sein kann. Das muss ja schon irgendwie...
Also die wird so beschrieben, dass es da einen sehr schönen Garten gibt mit ganz tollen Pflanzen, dass selbst die Götter in Staunen geraten.
Ah, okay, gibt es schon gute Auberginen oder sowas.
Wahrscheinlich, ja. Und die Kalypso bewirtet den Odysseus auch, also die gibt ihm immer Essen. So, der ist auch da gut aufgehoben, die kümmert sich auch wirklich um den. Problem ist halt...
Ich frage mich, was der 7 Jahre lang dann macht.
Ja, genau, nix. Und das Problem ist halt auch, also es wird dann so beschrieben, dass er halt überhaupt keinen Bock mehr hat auf diese Kalypso. Okay. Und sie, also jeden Abend gehen die beiden miteinander ins Bett. Und dann heißt es immer, und er, der nicht wollte, ging mit der Wollenden ins Bett.
Okay, aber das ist ja auch...
Das heißt, also er fügt sich da irgendwie, klar, sie ist so ein Stück weit seine Retterin. Er ist dann so in einem Abhängigkeitsverhältnis. Es gibt ja auch nichts anderes, außer ihn und die Kalypso auf dieser Insel. Kommt ja nie jemand hin.
Okay.
Und er kommt da auch nicht weg. Aber tagsüber sitzt er eigentlich die ganze Zeit nur am Strand, blickt in die Wellen hinaus zum Horizont.
Und weint.
Und weint und grämt sich in seinem Herzen, weil er eben an seine Heimat, auch an seine Frau Penelope denkt.
Aber genau das wäre das Problem. Weil wenn du einfach aufhörst, deine Persönlichkeit zu verändern, wir haben jetzt ja nicht Odysseus Strich oder Odysseus Strich, sondern es ist einfach der gleiche.
Ja.
Und die Kalypso hat sich vielleicht auch nicht verändert, das sind ja oft dann so flache Charaktere. Und natürlich, wenn du 7 Jahre lang einfach genau die gleiche Person bist, dann wird es irgendwann auch schwerer, was zu entdecken. Hätte der Odysseus jetzt in den 7 Jahren das Buch gelesen, was weiß ich was, die spanische Eröffnung und ihre moderne Auslegung und könnte halt einfach auf jeden Fall in Schach-Großmeister geworden und wäre einfach ein ganz anderer Mensch, dann hätten sie tagsüber, die hätten ja auch Scrabble spielen können am Strand oder was weiß ich was, dann wäre es vielleicht interessanter gewesen. Aber ich glaube, das Problem,
die
haben sie auseinandergelebt, da sitzt nur am Strand und sie wartet zu Hause auf den nächtlichen...
Genau, und nachts ist er halt dann widerwillig bei ihr.
Ja.
Was soll er auch tun?
Ja, okay.
Und, also ah, krass, man kann
7 Jahre nur am Strand hocken und heulen.
Genau. Ja. Und man kann nicht sagen, dass die Kalypso ihm kein gutes Angebot gemacht hätte. Also vielleicht nochmal kurz zur Ehe, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ehe wird in der Regel mit so einer Zeremonie eingeleitet, das nennt man dann Heirat.
Ah.
Das gibt es in vielen Kulturen. Das findet tatsächlich hier nicht statt.
Okay, weil ich finde,
also es gibt ja auch niemanden, der dem beiwohnen könnte oder das bezeugen könnte. Also es gibt keine Heirat in dem Sinne. Aber es ist eine langjährige Beziehung und die Kalypso bietet ihm tatsächlich eigentlich eine Gegenleistung an, die fast unschlagbar ist. Nämlich, sie ist ja eine Art Göttin und sie bietet ihm die Unsterblichkeit an.
Ja, krass.
Also wenn er bei ihr bleiben würde, dann könnte er bis in alle Ewigkeit leben.
Dann könnte er bis in alle Ewigkeit am Strand sitzen und weinen.
Und weinen, genau.
Interessant, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass viele Menschen... ziehen ja ein langes, erbärmliches Leben dem kurzen, also heutzutage zumindest, vor, ein kurzes, interessanten. Ich wollte noch zur Ehe sagen, weil du gesagt hast, das wird so eingeleitet. Ich habe vor kurzem irgendwie gelesen oder gesehen, dass ja die deutsche Ehe schon die sexistischste Ehe ist, glaube sogar der Welt.
Okay.
Und zwar kriegt, bei uns steht, also wir haben ja dieses Ehegattensplitting. Und wenn theoretisch ist natürlich so, wenn beide Partner gleich viel Geld verdienen, dann ist das alles überhaupt gar kein Problem. Dann ist es völlig okay. Oder wenn es gleichmäßig verteilt ist, dass genauso oft Frauen mehr Geld verdienen wie Männer, aber de facto ist es halt jetzt gerade so, dass Männer mehr Geld verdienen wie Frauen und das Ehegattensplitting führt halt dazu, dass es für manche, dass es gibt Beziehungen, also Ehen, in denen es dem Mann lieber ist, die Frau arbeitet gar nicht, weil dann muss er noch weniger Steuern zahlen.
Ja.
Und es gibt tatsächlich die OECD und auch die Europäische Union haben schon mehrmals die Bundesregierung kritisiert und gesagt, hey, das kann nicht sein, weil wir strukturell Frauen davon abhalten, auf den Arbeitsmarkt zu gehen.
Ja.
Und wir auch haben die feministische, ich hatte neulich so ein Interview mit so einer Professorin für irgendwas, die hat auch gesagt, das muss völlig reformiert werden, weil hauptsächlich profitieren davon alte, reiche Männer, wie zum Beispiel unser Bundeskanzler, solche Typen.
Der ja übrigens 1998 im Bundestag gegen das Gesetz gestimmt hat, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat wird.
Ja, genau.
Übrigens auch Söder war da nicht, aber Seehofer, der ehemalige Vizekanzler, und Angela Merkel hat auch dagegen gestimmt, als Frau.
Spannend.
Also, das ist alles noch nicht lange her tatsächlich.
Oh Gott,
zum Beispiel die.
Weißt du, wann
die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wurde in Deutschland?
Dass es möglich ist. Doch, warte mal kurz. Ein Kumpel von mir hat direkt im ersten Jahr geheiratet. Das ist so noch keine 10 Jahre her. So 7, 8.
Nee, genau 10 Jahre im April 2016.
Ah ja, okay, ja, ja. Genau. Also.
Und zum Beispiel bis in die 50er Jahre hinein war es verheirateten Frauen nicht erlaubt, ein eigenes Konto zu führen. Genau, es gab auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Deutschland war, aber zum Beispiel in Österreich war es so, dass bis in die 80er Jahre Frauen, wenn sie verheiratet waren, beziehungsweise umgekehrt, wenn sie eine Arbeitsstelle hatten und dann geheiratet haben, dass sie ihre Arbeitsstelle verloren haben. Einfach weil sie dann in den Status der Hausfrau gerutscht sind.
Genau,
da gibt es natürlich krasse Benachteiligungen von Frauen.
Also ich glaube, bis 1977 gab es das Gesetz, dass eine Frau, also in Deutschland, eine Arbeit ausführen darf mit Einwilligung des Ehemanns, wenn sie trotzdem noch in der Lage ist, ihre
ehelichen Pflichten
genau. zu erfüllen. Und es gibt übrigens auch noch für dich interessant, eine Soziologin, ich habe den Vornamen vergessen, die heißt, glaube ich, Delphi, Französin.
Delphi?
Ja.
Wie das Orakel.
Ja, ja, aber französisch ausgesprochen.
Delphi.
Und die sagt, dass man die Ehe sollte man mal Wer die Ehe verstehen will, muss diese marxistisch untersuchen. Und da kommt raus einfach, dass der Ehemann davon profitiert, dass die Frau ihn unterstützt mit diesen ganzen Erben, Aufzucht und so weiter. Und der Mann dadurch es leichter hat, sehr viel Geld zu verdienen und die Frau halt nicht.
Genau, da gibt es ja diese berühmte Schrift von Engels aus den 1880er Jahren über die Familie, und letztendlich die Familie und den Staat. Es ist noch der genaue Titel fällt mir nicht gerade ein, da sagt er das ja auch, dass es eigentlich ein patriarchales Konstrukt ist.
Ja, genau.
Das eben, weil klar.
Ja, vor allem patriarchalisch plus kapitalistisch, beides zusammen.
Genau.
Das gibt von dieser Delphi, diesen Satz: der Ehevertrag ist ein Arbeitsvertrag.
Über die Familie, das Privateigentum und den Staat.
Ah, genau, stimmt.
Ja. Also die Theorie gibt es schon lange, ja.
Und ich finde es schon interessant, und zwar, ich finde schon, dass man sich mal bewusst machen sollte, dass es nirgends, also zumindest in Europa, so krass ist wie in Deutschland, dass die Frau, die hat oft dann auch das Problem, es gibt nämlich auch nur noch eine Theorie, dass wenn man sich scheiden lässt, dass dann der Mann Unterhalt sorgt, dass es für Unterhalt sorgen muss. Und das Problem ist, nehmen wir mal an, wie gesagt, es könnte auch anders sein, wenn eine reiche Unternehmerin ihren Sekretär heiratet, aber de facto ist halt andersrum, dann macht die maximal einen Minijob, weil sonst wäre es blöd für die Steuern, die Frau. Und wenn sie sich dann doch mal scheiden lässt, dann hat sie kaum in die Rentenkasse eingezahlt und hat ein richtiges Problem. Ja. Und das hindert, als erstes mal das System, wie wir es in Deutschland haben, das Ehesystem hindert Frauen daran zu arbeiten richtig und treibt sie sogar letztens
In die Armut.
Oder
dann später in die Altersarmut.
Genau. Und es ist nirgends in Europa auf jeden Fall so sexistisch und
es steht ja im Grundgesetz, die Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Staates.
Und zwar auch, das fand ich auch noch interessant, dass
es gibt ja noch irgendeinen anderen Soziologe, ich habe es vergessen, ich habe es nur mal wieder Daumenkino gemacht in meinem Soziologiebuch, die sagen, dass auch die Kernfamilie steht unter dem besonderen Schutz des Staates, weil da werden eben auch diese klassischen Geschlechterrollen werden da gefördert. Ich bin halt Familienoberhaupt Mann und hier ist die Frau und es gibt da nichts so Queeres und das sorgt halt für eine gewisse Stabilität in der Gesellschaft oder zumindest für das, wie es der Staat in Anführungszeichen will. Also wir sagen nicht, dass der Staat einen eigenen Willen hat, aber ich fand es immer sehr spannend, aber dass es eigentlich so, dass das alles andere ist zu kompliziert von Staat. Es ist besser, es gibt einfach Männer, die arbeiten und Frauen, die putzen.
Ja. Rutscht auch in eine andere Steuerklasse dann, also dann kann man es einfach klar einordnen und so fürs Finanzamt ist besser. Jetzt aktuell, unsere Regierung unter Fritze ist ja relativ reformwütig, was eigentlich nur ein Euphemismus für Sozialkahlschlag ist. Und es soll übrigens auch die Alimentationspflicht für, also in der Regel bei Vätern, ja, wenn Eltern geschieden ist.
Alimentationspflicht.
Also wenn Eltern sich scheiden und das Kind noch nicht volljährig ist, dann besteht eine Alimentationspflicht. Alimentation heißt so viel wie Ernährung oder Zuschuss, dass man eben finanziell unterstützt den Partner, bei dem das Kind aufwächst. Und in den allermeisten Fällen wächst das Kind dann eben bei der Frau auf und nicht beim Vater. Und diese Pflicht soll jetzt nach einem neuen Reformvorschlag aktuell beim Alter ab 16 Jahren enden. Was natürlich absolut unfreundlich
gegenüber... Wenn man ab 16 schon anfängt zu arbeiten, klar. Alle, macht ja niemand Abi.
Ja, du bist halt faul, wenn du dann
nicht schaffst. Achso, man kann natürlich auch Abi machen und gleichzeitig, klar.
Ja. Andere haben sich ihr Studium doch auch nebenher finanziert, wie man jetzt weiß.
Ja, man weiß ja, der Lindner weiß, wie das gemacht hat.
Ja, oder die Reiche.
Das weiß ich gar nicht.
Die hat es gesagt, ja, sie hätte sich dann ihr Studium auch finanziert. Deswegen ist es ja kein Problem für alle. Okay, also müssen wir jetzt nicht so
vertiefen. Und man darf nicht so viel über gewisse soziologische Themen nachdenken, weil sonst wird man richtig wütend.
Also die Frage ist ja, um nochmal zurückzukommen jetzt auf den Odysseus. Wir sind auf Ogygia, auf dieser Insel Kalypso. Er ist 7 Jahre da. Es kommt ja auch niemand vorbei. Also es gibt auch kein Schiff, auf das er aufspringen könnte.
Ich hoffe, ich muss Frage einen Test schreiben nachher, wie das alles heißt. So,
doch.
Ogygia.
Da machen wir dann die Endfolge von den ganzen Odyssey-Folgen. Da frage ich dich ab.
Ja, okay.
Also, Odysseus, es ist keine richtige Ehe in dem Sinne, ne?
Ja.
Aber
es hat eheähnliche Züge.
Sagen wir mal so, genau. Und es gibt ja für Odysseus auch keine Alternative wirklich. Gut, er könnte sich halt da irgendwo an den Strand zurückziehen, aber dann wird er wahrscheinlich auch nicht mehr ernährt. Und die Frage ist dann ja, wie kommt er da weg?
Ich war noch so arg mit dem Gedanken beschäftigt, wie der da die Zeit rumkriegt, weil ich finde es ja auch schon...
Nee, der hockt 7 Jahre am Strand und trauert.
Er ist schon aber auch... Oh. Irgendwann fängt man mal Muscheln zu sammeln oder man interessiert sich für Botanik oder man versucht mit den Robben zu kommunizieren.
So ein Eigenbrötler zieht sich zurück,
hat
komische Hobbys.
Ja. So ein Weirdo halt. So.
Genau, baut im Keller seine Modelleisenbahn.
Aber wahrscheinlich hält er eine Trugrede.
Nein, in dem Fall tatsächlich nicht. Nee, es geht ganz anders los. Und zwar, also diese ganze Geschichte von der Kalypso wird eigentlich im 5. Buch erzählt. Das ist direkt nach der Telemachie. Also am Anfang geht es ja um den Sohn Telemachos, der da auf Ithaka und dann sucht er seinen Vater. Und eigentlich erst im 5. Buch beginnt quasi de facto die Odyssee. Aber die beginnt halt hinten, weil die...
Sonst wäre es halt zu einfach.
Ja, genau. Klar. Also die Chronologie ist gebrochen. Er hat ja alle Abenteuer schon erlebt. Er war ja schon bei Polyphem, bei Kirke. Er hat ja schon Skylla und Charybdis überlebt. Und dann ganz kurz, bevor er nach Hause kommt, kommt er dann zu der Kalypso und ist da halt nochmal 7 Jahre. Und es greift wieder seine...
Athene kommt vorbei.
Genau, seine Göttin ein, die Athene. Die kommt nicht vorbei, aber das ist gerade so. Also die Götter sind auf dem Olymp.
Weißt du eigentlich, dass im 25.
Es gibt Buch einen Gott, der ist gerade nicht da, nämlich der Poseidon.
Ach, das hast du schon mal erzählt, genau.
Genau, das ist ganz im Proömium wird es auch schon beschrieben, also ganz im ersten Buch am Anfang. Und der Poseidon ist nämlich gerade auf einem... riesigen Festmahl bei den Äthiopen.
Ja.
Der ist in Äthiopien. Da werden ihm 100 Stiere geopfert.
Spannend, weil heutzutage ist das so diese Äthiopier-Witze, dass die alle halt nichts zum Essen haben.
Ja, okay. Aber das war damals auch schon ein großes Reich, auch ein sehr mächtiges Reich tatsächlich. Und weil Poseidon jetzt gerade nicht da ist und der Poseidon ja immer den Odysseus mit den Stürmen verfolgt, geht Athene zu Zeus und sagt, sag mal, Papa, wie lange soll hier das eigentlich noch dauern? Guck dir mal den Odysseus an. kann doch nicht sein, dass der jetzt da Jahr für Jahr bei dieser Kalypso da rumgammelt und irgendwie nichts zu tun hat und da nur weint und es dem schlecht geht. Und dann sagt er Zeus, Tochter, du hast recht, so langsam reicht's. Ich schicke jetzt mal den Götterboten Hermes. Der fliegt schnell wie der Wind natürlich nach Ogygia. Mit
seinen schönen Schuhen.
Ja, über die Salzflut, sagt, beschwert sich auch noch, oh, das ist voll anstrengend, über diese ewige Salz, über dieses purpurne Salzmeer da zu fliegen. Oh Mann,
so ein verwöhnter
Pferd. Sagt dann aber der Kalypso, die erkennt ihn auch gleich, die sagt auch so, ja, wir Götter untereinander erkennen uns ja gleich. Sagt dann, ah, du bist der Hermes, okay. Und dann sagt er, pass auf, Zeus hat beschlossen, Odysseus muss langsam mal nach Hause kehren.
Okay.
Jetzt reicht's. Und dann sagt sie, gut, kann ich verstehen, gegen Zeus, den Donnerer, der hat ja auch die Aegis, diese Superwaffe da von ihm, die oft wie so ein Schafsfell beschrieben wird. Es ist sehr undefiniert. Haben wir über der Zeus-Folge drüber geredet.
Muss ich dann weiterhören.
Auf jeden Fall, sagt okay. Er, also gegen den sollte man sich nicht auflehnen. Sagt der Hermes, stimmt, genau. Also erzürne ihn lieber nicht, lass den Odysseus gehen. Okay, Hermes fliegt wieder weg. Kalypso geht an den Strand, sucht Odysseus, findet ihn, der da in Tränen irgendwie hockt und sagt ihm, okay, pass auf, du darfst gehen, du darfst nach Hause gehen. Und Odysseus ist erstmal natürlich
skeptisch
wie immer und fragt, ja, okay, das glaube ich dir nicht. Du hast mich ja 7 Jahre festgehalten, irgendwas, du hast doch irgendwas vor. Und wenn ich dann wieder auf dem Meer bin und dann kommt wieder was, so, du hast doch einen Trick. Und dann lacht sie nur und sagt, ja, du bist wirklich der Odysseus, der Listenreiche und der Erfinderische und der immer hinter allem noch eine List sieht. Aber und dann sagt er, schwör mir einen Eid. Und dann schwört sie bei der Erde, beim Himmel und beim Fluss Styx aus der Unterwelt und sagt, es gibt keinen mächtigeren Eid als den. Ich schwöre dir, dass ich dich
wirklich nicht,
genau, dass ich dich wirklich gehen lasse. Übrigens, das hatten wir bei der Folge mit der Kirke vergessen.
Ah, ja,
er lässt die Kirke auch einen Eid schwören, dass sie ihn nicht mehr verzaubert.
Einen Eid schwören. Ich habe noch nie mal jemanden einen Eid schwören lassen.
Aber das zeigt ja auch wieder so das Verhältnis von Odysseus zu den Frauen, dass er alle dann noch einen Eid schwören lassen muss, dass sie ihn halt nicht noch hintenrum irgendwie ihm was Böses tun. Auf jeden Fall, okay, dann ist er auch ganz froh. Dann gehen sie sogar an dem Abend noch mal zusammen ins Bett und es wird
in dem
Vers nicht erwähnt, dass er das unwillig tut.
Ja, genau, ich habe gerade schon gedacht.
Das ist der einzige Vers. Und dann zeigt sie ihm eben, wie man ein Floß baut und gibt ihm Tipps und er baut sich das dann zusammen.
Das ist ja geil. Das finde ich mal richtig gut, dass jetzt mal die Frau dem Mann das Handwerk erklärt. Genau. Das ist doch mal, das war bisher der feministischste Moment.
Also sie zeigt ihm die Bäume und sagt, den muss ich nehmen und dann mach mal das und so. Also ich glaube, der Odysseus hat schon handwerkliche Fähigkeiten, aber de facto kriegt er jetzt von ihr die Anweisung. Gut. Und sie gibt ihm dann noch Wein und Essen mit und so, dass er halt versorgt ist. Und sie sagt ihm auch noch, hilft ihm noch mit der, wo er jetzt hinfahren soll, wo günstige Winde sind und so. Also sie kümmert sich dann schon um ihn. Sie ist dann schon sehr fürsorgend, würde man sagen. Also eine gute Ehefrau im weitesten Sinne. Und dann
haut er ab.
Haut er auch ab.
Ah ja, super.
Nach 7 Jahren.
Okay.
Ja.
Gut.
Und das war's dann mit der Kalypso, weil auf die Insel kommt ja sonst nie
kommt
jemand.
Kommt die irgendwo noch in irgendeinen anderen Mythen vor oder kommt die nur hier vor?
Nee, also es
man kennt den Namen ja schon, ich weiß nicht, ob...
Ja, also es ist ein bekannter Name.
Mir ist der bekannter wie, also gewesen wie Kirke tatsächlich.
Okay,
ich weiß nicht, an was es liegt, ob es nur ein Fluch der Karibik also liegt.
Zum Beispiel, es gibt diese alte Verfilmung aus den 50er Jahren, die Odyssee mit Kirk Douglas und da werden die beiden Rollen auch vermischt. Also da ist die Kirke gleichzeitig die Kalypso. Das wird oft so, aber das Interessante ist, das kann man jetzt natürlich philologisch untersuchen, es doppelt sich ja vieles. Ja? Also sie sitzt am Webstuhl, sie singt, genau wie die Kirke. Dann muss sie ein Eid schwören, genau wie die Kirke. Dann am Ende verlässt er sie wieder, genau wie die Kirke.
Ja, aber er ist halt alleine. Ich finde das schon ein großer Unterschied. Irgendwie so.
Also, ja, weil klar, genau.
Ich aber bei der Kirke
es ist nicht dasselbe, aber es gibt so wiederkehrende Elemente in dem
Ganzen. Ja, das ist schon auch wieder witzig, da wird man ja auch nochmal drüber reden, Ruhe, dass zum Beispiel bei den, dass diese... Oh Mann, wie hieß sie nochmal bei den Babyloniern?
Die Astarte?
Nee, die...
Oder Ishtar?
Genau, dass die ja auch eine... Wie nennt man das? Also, dass es da früher auch 2 Götter gibt, wo dann in der einen Inanna auch, genau.
Inanna, genau.
Inanna also, ist gegangen in die Unterwelt und so. Und
Kriegsgöttin gleichzeitig.
Genau, und dass das dann auch mal 2 war und dann das war dann irgendwann zu kompliziert und das ist schon witzig eigentlich, so wie man dann irgendwie... Da gibt's auch in Sprachen so Theorien, dass Sprachen sich, die Syntax wird irgendwie leichter und das andere wird dafür komplizierter, wie auch immer.
Ja, der Dativ ist im Genitiv sein Tod.
Genau. Und vielleicht ist es auch so, dass es das in der Mythologie ist, dass die Tendenz immer ist, weil es wird uns zu kompliziert, da müssen wir haben keine Zeit mehr. Ja. Dann muss man zu denen anbeten und den noch anbeten.
Es doppelt sich, es wird langweilig.
Und dann machen wir lieber, es kommt ein Gott.
Ja.
Und dann irgendwann kein Gott.
Also bei der Kirke ist ja Odysseus auch ein Jahr tatsächlich.
Ja, genau.
Und bei Kalypso dann eben 7 Jahre. Also es ist ja irgendwie nochmal so eine Art Steigerung. Und eben auch mit der Einsamkeit und allem und der Trauer.
Und das ist quasi kurz, und dann kommen wir zu den Phäaken.
Genau. Also
kannst du bitte eintragen ins Klassenbuch. Ja, geil, besondere okay. Gute Mitarbeit.
Das wirst du da nochmal abgefragt beim großen Odysseus-Quiz.
Sage, okay.
Eins mit Sternchen.
Also das war so, wow. Tillmann.
Ja, geil. Genau, also er wird dann, er baut sich dieses Floß, haut er ab, dann wird er nochmal 17 Tage auf der
See. Aber er hat ja genug Wein.
Genau, ja, und dann wird er... Da kommt natürlich nochmal ein Seesturm und dann wird er bei den Phäaken angespült. Und das ist dann wirklich die letzte Station, bevor er dann nach Hause nach Ithaka kommt.
Genau, aber also ich habe.
Das ist nochmal was Spezielles.
Ich wollte übrigens gerade noch sagen, dass ich das schon spannend finde, dass immer die Athene und so, die kommt dann und die ganzen männlichen Götter, die haben immer Liebschaften. Und ich glaube, im 25. Buch von Odyssee wird einfach nur beschrieben, wie Athene und Odysseus richtig hart getrieben haben. Also das muss ja schon irgendwie, oder wir schreiten.
Deswegen
das
ist es dann
weil es kann gar nicht sein.
Rausgefallen aus dem Kanon. Ne?
Ja, weil ja. Es kann ja nicht sein. 24 übrigens auch, 3 mal 4 mal 2 ist auch wieder okay. Dieses Zahlendings bisschen. Okay.
Ja, da merkt man die Mathematiker, alles klar.
Nee, aber weil
Zahlenfetischismus.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das schon komisch, dass die, also Zeus
ja, immer 10 Jahre ist ja auf Irrfahrten, 10 minus 3 ist 7.
Was hat das mit der 3?
Weil du immer auf die 3 pochst.
Nee, genau, aber ich finde es schon interessant, dass die Athene halt mit dem Odysseus gar kein sexuelles Verhältnis hat, weil der Zeus ja nonstop.
Nee, aber das liegt an der Athene. Wir hatten ja auch mal eine extra Folge über Athene, genau, also gegen Poseidon, und die ist halt die heißt ja Parthenos, und das heißt auf Griechisch einfach Jungfrau, weil die ist überzeugte Jungfrau.
Ja, genau.
Und die...
Aber ist nicht die Dings eigentlich, die
Artemis? Die Artemis auch, genau, aber die Athene halt auch. Und die, also, will das auch nicht. Also, die ist auch bewaffnet und hat diese Medusa auf der Brust, die eben versteinert. Also, die ist für Männer dann auch schon so ein Schreckgespenst.
Ja, okay. Ich habe zu viel Fantasie. Ich stelle mir gerade vor, wie du gehst mit der ins Bett und bist versteinert und dann bist halt verirrt. Da hat sie so ein, versteinerten Odysseus als Puppe.
Ja, es gibt diese eine Geschichte, dass der Hephaistos, der Götterschmied,
dass der sich mal
Athena nähert, weil er sie halt sexuell begehrt.
Ah.
Und der, wie es dann im Mythos heißt, er rieb sein Glied an ihrem Schenkel.
Jetzt
kann man sich da natürlich sehr bildlich vorstellen, was damit gemeint ist. Ich glaube, es ist immer
Fantasie
ein bisschen...
Fantasie aus, bitte.
Und dann ist aber sein Samen auf den Boden gefallen. Ja? Also sie hat ihn dann weggestoßen.
Und was ist dann da rausgekommen?
Da müsste ich nochmal schauen. Das ist ja nicht.
Die berühmte Stelle in der Bibel, dass Onan ließ seinen Samen auf den Boden tropfen, anstatt ein Kind zu zeugen.
Ja, daher kommt ja...
Onanieren, genau. Und nicht wie Rammstein singt, Ornanieren, weil der Typ hieß nicht Ornan, sondern Onan.
Ja, genau. Eine Person aus dem Alten Testament.
Okay, gut.
Also das wäre dann das Gegenteil von Ehe. Also die Athene war halt nie verheiratet, weil Parthenos heißt tatsächlich...
Parthenos.
Also, ist ja auch das Parthenon in Athen benannt, das ist dieser Tempel auf der Akropolis. Der heißt ja Parthenon, der Tempel der Athene. Also die wollte halt nie Ehe oder verheiratet sein.
Wollte sich auf ihre Karriere konzentrieren natürlich.
Vielleicht noch ganz kurz, ich habe noch nachgeschaut natürlich wie immer etymologisch, wo Ehe herkommt aus dem Germanischen. Ewa heißt Alt- oder was, Mittelhochdeutsch oder Althochdeutsch, Gesetz.
Ja, eben.
Also Ehe ist eigentlich ein Gesetz, ein Vertrag, genau, wo zwei Ehepartner einen Vertrag eingehen.
Ich kann übrigens echt empfehlen, die Böhmermann-Folge zum Thema Ehe.
Okay.
Da kommt so eine Frauenstimme, die so auf witzige Art und Weise so sagt, ja, super, die Ehe ist so und dann ist es ein Gesetz. Und dann später hat sich die Kirche noch gedacht, Frauen unterdrücken, das ist doch unsere Kernkompetenz. Wir wollen da auch noch ein Wort mitreden. Und dann darf der Bischof jetzt auch noch. Und das ist aber echt ganz, das ist schon echt cool gemacht, so einfach so. Also ich finde es echt, echt witzig, weil dass diese Kirche, dass dann diese, ich muss meine Zunge zügeln, dass diese alte Säcke da im Vatikan, die also ja per, also offiziell zumindest noch nie irgendwie da erotische Kontakte mit Frauen hatten, dass die dann irgendwie da solche Sachen bestimmt, das ist schon
hart. Es ist hart. Ja im Katholizismus ein heiliges Sakrament, die Ehe. Und es ist von Gott gegeben und kann auch nur von Gott genommen werden. Und übrigens, da kann ich aus eigener persönlicher Erfahrung erzählen, ich musste mal
jetzt bin ich gespannt, ob es jetzt in die
Katholik. In die Diözese.
Ah ja, okay.
Und weil eine Bekannte von mir katholisch geheiratet hatte und diese Ehe, du kannst sie offiziell nicht scheiden, weil das kann eben nur Gott,
ah, ja,
laut Lehre der katholischen Kirche.
Super.
Sie kann aber durch bestimmte Gründe annulliert werden, also für nichtig erklärt werden. Und dann musste ich dahin, weil ich eben den sie und den Ex-Mann, oder ich weiß, da kann man eigentlich gar nicht Ex-Mann sagen. Oder?
Naja, okay.
So,
ja,
also du weißt, was ich meine.
Naja.
Und dann wurde ich da eine Stunde von einem Priester befragt.
Was?
Völlig crazy Fragen. Also ich will es hier nicht alles wiedergeben.
Ach du
aber,
Scheiße.
Und quasi am Ende, ich war nicht der Einzige, aber am Ende hat dann die Diözese entschieden, diese katholische Ehe wird annulliert. Also sie hat quasi nie stattgefunden.
Also der Teufel und war nicht in so dir, sondern das war schon okay, was
ja,
du
genau
gesagt hast.
Ja, ich war nicht inkubiert.
Ah, ja.
Nein, nein. Aber also die katholische Kirche, für die ist das ein heiliges Sakrament. Das heißt, es kann halt wirklich nur Gott wieder lösen. Und da haben sie dann den Ausweg draus gefunden, dass unter bestimmten Umständen, ja, also zum Beispiel wäre, glaube ich, ein Grund, ich habe mich damals ein bisschen reingelesen, wenn tatsächlich ein großer Kinderwunsch ist und dann aber keine Kinder rauskommen, dann könnte man sagen, okay, diese Ehe hat ihren Zweck verfehlt, ich sage es jetzt in eigenen Worten,
ja, okay,
und deswegen könnte sie von der Kirche annulliert werden. Also sie haben da wie so eine Hintertür sich offen gelassen, weil Scheidung halt laut katholischem Recht nicht geht.
Das ist schon geil, wie, also.
Ja, aber es ist verrückt. Und
nee,
das war echt krass, wo ich da hat mich eine Stunde die verrücktesten Fragen gestellt, wo ich nur gesagt habe, sorry, ich kann nichts dazu sagen.
Oh, das hört sich wirklich wild an. Aber ich finde es immer so witzig, wie oft es gibt in der Gesellschaft, dass man, es ist was nicht erlaubt, aber trotzdem machen es alle und alle wissen es auch oder umgekehrt oder.
Ja,
das
ja
schon. Aber gut, ich glaube jetzt, also, hast du noch was, Kirke? Nicht Kirke, Kalypso.
Kalypso, nee, lass mal sie wieder in ihrer, auf ihrer Ogygia-Insel verborgen, bis in alle Ewigkeiten bleiben. Tilman, heute hast du was zu essen vorbereitet?
Genau, einfach, ich habe.
Oder mitgebracht.
Ja, ich habe Auberginen mitgebracht und machen wir ein Zitronen-Auberginen-Risotto.
Das klingt sehr geil. Kommt auch Weißwein rein.
Viel.
Ah, sehr gut.